Gestern Abend bin ich mit dem vorgesehenen Thema nicht fertig geworden. Ich habe auch gestern Abend gesagt, welche Gründe dazu führten. Als wir das Sendschreiben an Pergamus lasen, da war es mir ein Anliegen, doch einmal die kurzen Worte besonders zu beleuchten, die der Herr im Hinblick auf die Beurteilung der Versammlung in Pergamus für sie hatte. Wobei die Betonung die innere Anteilnahme des Herrn erkennen lässt. Du hast an meinem Namen festgehalten und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Und ich wünschte mir und uns allen, dass uns etwas aufginge, dass hier in diesem richterlichen Urteil des Herrn über eine Versammlung der damaligen Zeit trotz richterlicher Strenge der Herr persönliche Gefühle zum Ausdruck bringt. Und darf man das sagen? Er muss das. Durch sein Herz getrieben, weil auf der Seite der Versammlung dort in Pergamus die Seinen waren, die in Bezug auf die Kostbarkeit seines Namens alles auf sich nahmen, alles ablehnten und die in der Befolgung, in der Art seines eigenen Glaubens ihrem Herrn nachahmten. Und ich denke, so ernst das Thema der Sendschreiben ist und bleibt, wir finden an manchen Stellen dieser ernsten Dinge, die tatsächlich das richterliche und gerechte Urteil des Herrn forderten, wir finden manche Hinweise, dass dahinter ein Herz steht, von dem der Apostel zu Eingang dieses Buches sagte, der liebt uns. Und so sollten unsere Herzen auch durch diese zum Ausdruck gebrachte Liebe des Herrn, die an ihm sich alleine hält und ihn sich alleine als Vorbild des Glaubens nimmt, durch diese Hinweise sollten auch unsere Herzen, unsere Wünsche, das ganze geistliche Begehren angestoßen werden. Wir lesen Kapitel 2 von Vers 14 weiter. Da sagt der Herr zu Pergamus, aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Also hast auch du solche, welche die Lehre der Nikolaiten festhalten, gleicherweise. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt, dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe, dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als der ersten. Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Jezabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße täte. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Jezabels Werken. Und ihre Jezabels Kinder werde ich mit Tod töten. Und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wie schon gesagt, der Herr erinnert sich an jene in Pergamus, die fest an seinem Namen hielten. Und sie wussten, was sie an ihm hatten. Es geht ja nicht um irgendeinen Namen, sondern um den Träger dieses Namens. Und sie wussten auch, wen sie als Vorbild ihres Glaubens hatten. Nicht ihre eigene Meinung. Nicht irgendwelche Richtlinien, sondern die Richtlinien des Glaubenslebens Jesu. Und meine Lieben, um das noch einmal in Erinnerung zu rufen, welche Art ist unser Glaube? In wie vielen Stücken ist er abgewertet durch eigene Meinungen und Einbildungen? Hat nicht mehr den Maßstab unseres Herrn. Und das ist das Erschütternde. Der Feind war damals in Pergamus außerordentlich wirksam. Das heißt noch nicht einmal in der Ermordung jenes treuen Zeugen Antipas. Den hatte er aus dem Weg geräumt. Der Feind hat andere Mittel und sie werden uns hier vorgestellt. Und das ließ den Herrn zu dem augenblicklichen Urteil über Pergamus kommen. Ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten. Zweimal festhalten. Du hast an meinem Namen festgehalten. Und du hast solche dort, die an der Lehre Balaams festhalten. Und das unter demselben Versammlungsdach. Verzeiht mir, wenn ich das so einmal illustriere. Wir merken also, dass der Herr sehr wohl, wie sagt er es, als scharfes, zweischneidiges Schwert fungiert. Von diesem scharfen, zweischneidigen Schwert lesen wir ja in Hebräer 4, das Wort Gottes ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert, durchtrennend, scheidend zwischen Seele und Geist. Ein Beurteiler der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und wir sehen, wie scharf dieses Schwert jetzt die Unterscheidung zwischen denen, die festhielten, trifft. stellt die auf die Seite, die an meinem Namen festhalten. Und auf der anderen Seite stehen die, die an der Lehre Bileams festhalten. Das Festhalten an seinem Namen wurde mit innerer Anteilnahme des Herrn hier in diesem Brief erwähnt. Und wenn uns das nicht zu Herzen geht, welche Freude es für unseren Herrn ist, wenn wir persönlich an seinem Namen festhalten, an der ganzen Fülle seiner Persönlichkeit, die in seinem Namen ja eingeschlossen ist, dann sind wir offen für andere Lehren und kommen zum Festhalten an diesen. Es hat einmal jemand gesagt, das menschliche Herz ist so angelegt, dass es von einer Sache ausgefüllt werden kann. Und ist die Sache nicht mehr tragbar, beziehungsweise nicht mehr wichtig genug, dann öffnet es sich für andere. Und das sehen wir hier. Da siehst du die, die an dem Namen des Herrn Jesu festhalten. Und der Herr sagt das jetzt außerordentlich ernst und drängend. Du hast solche dort bei dir, die an der Lehre Balaams festhalten. Und dann wird sie mit einem ganz kurzen Federstrich dargestellt. Die Lehre Balaams ist tatsächlich bis heute ein außerordentlich wirksames Mittel, in die Reihen der Versammlungen der Kinder Gottes hineinzuwirken. Worin bestand diese Lehre? Sie hatte feste Grundsätze, deswegen wird sie Lehre genannt. Die Lehre des Wortes Gottes, die gesunde Lehre, sind feste Grundsätze. Und wir tun gut, uns ihnen zu unterstellen und sie zu befolgen. Aber da ist ein anderer, der gibt uns auch Grundsätze und Belehrung. Von welcher Art sind sie? So schlimm und so genau ist das nicht. Seht ihr mal, was habt ihr denn davon, wenn ihr euch kasteit? Wenn ihr euch Gesetze auferlegt, die euch kein bisschen Lebensfreude und Freude des Geistes und der Freude in dieser Welt gestattet, was seid ihr für Kopfhänger, für armselige Tröpfe? Diese Lehre hat der falsche Prophet Bileam anlässlich der Beendigung der Wüstenreise Israels, kurz vor dem Einzug nach Kanaan, erfunden und auch praktiziert. Er konnte Israel nicht verfluchen, um kurz daran zu erinnern. Gott verbot ihm das. Ein Haus voll Gold stand als Belohnung für die Verfluchung Israels von Seiten des Königs Barak ihm zur Verfügung. Komm, verfluche mir Israel, nimm ihm die Kraft. Und Gott sagt ihm, du hast nur das zu sagen über mein Volk, was ich in deinen Mund lege. Und Bileam ist tatsächlich so offen, seinem Auftrag gegenüber zu sagen, Auftraggeber gegenüber zu sagen, ich muss das sagen, ich kann Israel nicht verfluchen, aber ich gebe dir einen Rat, hör mal gut zu. Du kriegst sie kaputt. Du brauchst bloß deine schönen Mädchen zu ihnen hinzusenden. Das zieht. Und dann macht ihr ein großes Fest. Dann opfert ihr, die sind gewohnt zu opfern. Dann kriegst du sie kaputt. Und das Rezept gelang. Besonders der Stamm Simeon fiel auf diese Intrigen herein. Und Gott musste einige 10.000 aus diesem Stamm ausrotten. Aber die Lehre Balaams, Biliams, ist bis heute das Rezept des Teufels. Und merken wir, er wendet es an in einer Versammlung, in denen Gläubige waren, die an dem Namen des Herrn Jesu festhielten, die seinen Glauben nachahmten. Und man war, trotzdem man es wusste, nicht gegen diese Leute vorgegangen. Sie sind bei dir dort, sagt der Herr. Und das bringt dich zu mir in den Gegensatz. Manche deuten ja hier das Huren und das götzende Opferessen in geistlicher Beziehung. Und Berechtigung dazu besteht allemal. Aber wisst ihr nicht, dass schon der Apostel Paulus in Bezug auf die Korinther mit dem Huren und dem Götzenopferessen zu schreiben hatten? Die entgegneten ihm ja, du hast das ja selbst gesagt, Paulus, ein Götzenopfer ist nichts. Das ist Fleisch wie jedes andere Fleisch, das auf dem Fleischmarkt verkauft wird. Wenn wir es nun im Götzentempel essen, dann haben wir die Erkenntnis, das hast du ja selbst gesagt, es gibt keinen anderen Gott als unseren Gott und keinen anderen Herrn als unseren Herrn. Da spielt doch der Ort keine Rolle. Da im Götzentempel können wir sofort Fleisch essen. Man muss nur die richtige Erkenntnis über die Dinge haben, den rechten Standpunkt. Und das spielt ja auch heute oft die Rolle, meine Lieben. Du musst das mal richtig durchdenken. So ernst dürfen wir die Dinge nicht nehmen, die damals der Apostel geschrieben hat. Es kommt auf das richtige Erkennen an. Was ist denn schon dabei? Und jetzt kannst du alles darunter unterbringen, was du willst, was du gerne willst, was das eigene Ich gerne möchte. Kommt immer nur auf den Standpunkt an. Wenn dein Bruder, deine Schwester enger ist im Denken, nun, dann ist das ihre Sache, aber ich habe Freiheit. Wozu? Der Apostel schreibt den Korinthern in 1. Korinther 10. Ihr habt einen Teil, wenn ihr im Götzentempel Opferfleisch esst, dann habt ihr Teil an den Dämonen, die dahinter stehen. Und da hilft eure große Erkenntnis gar nichts. Der Herr sieht das anders, trotz deiner größeren Erkenntnis. Du reizt ihn zur Eifersucht, er will dich für sich ganz alleine haben. Und wenn du glaubst, du könntest ihn reizen, das hat noch keiner fertiggebracht und ist Teil davon gekommen. Das ganze Alte Testament und die Geschichte Israels zeigen das deutlich. Eifersucht bei unserem Herrn hervorzurufen, weil du jemand anders hast als ihn, ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Seht, und das steckte damals in Pergamos auch dahinter. Götzenopfer wurden gegessen. Man hatte die Erkenntnis, das ist Fleisch wie anderes Fleisch. Ja, aber der Götzentempel ist auch nichts, hat Paulus doch geschrieben. Es gibt nur einen Gott. Und trotzdem war es nicht dasselbe. Es war Götzenopferfleisch. Und im Götzentempel konnte man die freie Liebe sich ausleben lassen. Ist das heute anders? Dem Grundsatz nicht. Wer ist anfällig dafür? Eigentlich jeder von uns. Wenn wir die Dinge nach den Wünschen unseres Herzens umwandeln, folgen wir der Belehrung eines falschen Propheten. Und wir haben die Konsequenzen zu tragen. Der Herr wird eifersüchtig, wenn auch in Bezug auf die Liebe, nicht die Liebe zu ihm, sondern die Liebe zu meinem eigenen Ich wirksam wird. Es ist bezeichnend, dass dabei auch die Lehre der Nikolaiten zur Sprache kommt, die von den Gläubigen in Ephesus verhasst war. Und damit lagen sie auf gleicher Ebene mit unserem Herrn. Die Werke der Nikolaiten hasste er auch. Eine Irrlehre, die dem Fleische Freiheit gab, zu leben, wie man wünschte, und die dem Geiste des Menschen gestattete, sich mit hochfliegenden himmlischen Werten, göttlichen Werten zu befassen. Der Leib ist zum Tode und zur Verwesung bestimmt, all seine Lust wird dann mitvergehen. Der Geist ist zum Leben bestimmt und der schwebt in den himmlischen Regionen. Durchaus auf einen Nenner zu bringen. Ist das nicht auch heute die Kunst des Feindes, mir ein Leben in dieser Welt anzubieten und zu gestatten, es sogar mir angenehm zu machen und zur gleichen Zeit zu sagen, ich habe den Versicherungsschein der Errettung in der Tasche, mir kann nichts passieren. Ein schrecklicher Zustand. Und wir lesen hier, der Herr gibt sich nicht damit zufrieden, es sei denn, Buße wäre angebracht. Er richtet mit dem Schwert seines Mundes. Er weiß genau, wo in uns diese Grenze liegt zwischen der Gesinnung des Herzens und unseren Gedanken, zwischen Seele, dem Gefühl und unserem Verstand. Das hat bis jetzt noch kein Mensch fertiggebracht, diese Grenzen nicht nur aufzeigen zu können, sondern sie wie mit einem scharfen, zweischneidigen Schwert auseinanderlegen zu können, weil sie nichts miteinander zu tun haben. Wer ein Ohr hat zu hören, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Das ist das letzte Mal in den Sendschreiben, wo diese Mahnung des rechten Hörens im Anschluss an die Warnung des Herrn steht. Es ist das letzte Mal, wo Versammlungen in ihrer Gesamtheit angesprochen werden zu hören. Und zwar jeder Einzelne, wie ich das schon einige Male sagte. Mit dem nächsten Sendschreiben an Thyatira wird das Hören nur von denen erwartet und eine gesunde Reaktion des Gehorchens, die überwinden. Und meine Lieben, das ist eine außerordentlich wichtige Unterscheidung, die der Herr hier, der ja nicht in Floskeln allgemeinen Redensarten redet und schreibt, vornimmt. In Pergamus konnte er noch die gesamte Versammlung aufrufen zur Buße. Aufrufen nun doch jetzt jeder Einzelne für sich, seine Rede und seine Worte zu hören und den Zustand der Versammlung in Pergamus zu überwinden. Überwinden ist nicht, dass ich mich treiben lasse, und überwinden ist für eine örtliche Versammlung nicht, dass sie alles laufen lässt. Der Überwinder, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Hier greift der Geist Gottes, unser Herr selbst, auf die alttestamentliche Geschichte Israels zurück. Und ich denke, wir sind über das Manna schon informiert. Es war die Nahrung für das Volk Gottes, das durch die Wüste in das Land der Segnungen kommen sollte. Kaum waren sie dort angekommen, hörte das Manna auf, so lesen wir. Es war die Nahrung, das Brot, das ihr Gott ihnen vom Himmel gab. Es kam von oben herab und wurde rings um das große Lager Israels gestreut. Es fiel auf eine Tauschicht und wurde mit einer Tauschicht bedeckt. Eine kostbare Sache, ein Geheimnis, die uns die Größe des Gottes Israels deutlich macht. So etwas hat es nur einmal gegeben, und zwar 40 Jahre lang, und seitdem nicht mehr. Alle menschlichen Versuche, das zu erklären, die schlagen fehl. Brot der Starken, heißt es, gab er ihnen zu essen. Und es war so mit Kräften versehen, dass sie niemals hungrig werden brauchten. Und es wurde ihnen Tag für Tag, außer am Sabbat, in einer Reinheit dargeboten, die ihresgleichen sucht. Man musste es suchen, man musste es sammeln. Und es gab Kraft für einen Tag der Wüstenreise. 40 Jahre, jeden Morgen, versorgte Gott sein irdisches Volk. Er versorgte es ausreichend, denn das Manna, auch das ist ein Geheimnis, fiel nach dem Maße der Seelen und nach dem Maße des Essens eines jeden Einzelnen. Gott ist ein Gott des Maßes. Er verschwendet nichts, auch nicht seine kostbaren Gaben. Das zum Manna. Das war jeden Tag 40 Jahre lang zur Verfügung. Aber dann, bevor es aufhörte, musste ein goldener Krug herbeigeschafft werden. Und er wurde mit diesem Manna gefüllt und fand seinen Platz in der Bundeslade, unter dem Gnadenstuhl, dem goldenen Deckel. Dort wurde dieser goldene Krug mit Manna, und jetzt kommt das Wort, das hier steht, verborgen. Hebräer 9 erinnert noch daran, an diesen Zustand, dass in der Bundeslade nichts anderes war als die Gesetzestafeln mit den 10 Worten, der Stab Aarons, der gesprosst hatte, der goldene Krug mit dem Muster oder der Probe des Manna. Ich werde ihm von dem verborgenen Manna geben. Wir brauchen hier nicht zu fantasieren oder irgendwelche Gedanken zu konstruieren, von wem das Manna das Vorbild war. Der Herr selbst sagt es in Johannes 6, nachdem er am Vortage die 5000 in der Wüste mit Brot gespeist hatte. Die Juden fragen, was zeigst du uns für ein Zeichen? Und dann sagt er ihnen, dass Gott ihnen in der Person seines Sohnes, des Menschensohnes, das wahrhaftige Manna vom Himmel gesandt habe, auf dass man davon esse und lebe in Ewigkeit. Der Krug mit dem Manna verborgen in der Bundeslade ist der Nachweis über die Speise, die das Volk Gottes in der Wüste aß. Die Zeit ging zu Ende, aber im Allerheiligsten, da wo Gott wohnte, war unter dem goldenen Deckel, dem Versöhnungsdeckel, ein Muster geblieben, eine Probe geblieben, eingehüllt in einen goldenen Krug. Und was sagt uns das? Es ist ja eine Verheißung für die Überwinder in Pergamus. Wenn ihr überwindet das, was ich jetzt beanstanden musste, wenn ihr euch nicht mehr irreführen lasst durch die Lehre Biliams, durch die Lehre der Nikolaiten, wenn ihr Buße tut, dann werdet ihr, wenn ihr bei mir seid, von dem verborgenen Manna essen. Meine Lieben, wir dürfen sagen, das wird auch das Teil unser Teil sein, wenn wir in diesem Sinne treu sind. Wenn wir dann nach Hause kommen, in das Haus Gottes droben, dann sehen wir dort den, der einst als das Brot Gottes vom Himmel kam und der uns durch unseren Glauben an ihn das Leben, das ewige Leben gegeben hat. Wir werden denselben sehen, der hier in dieser Welt und Wüste unsere geistliche Speise gewesen ist. Er ist dort im Allerheiligsten, als das Manna, das verborgen ist, vor Gott. Einer der alten Brüder im vorigen Jahrhundert hat das so ausgedrückt: Ich werde dann ewiglich mit Jesus sprechen. Oder wie unser Bruder Darby es auf seinem Sterbebett bekannte: Ich werde mit dem Mann von Sichar sprechen. Dem, unserem Herrn, der hier auf dieser Erde war, als vollkommener Mensch, der aber seinen Glauben auslebte. So tadellos, dass das uneingeschränkte Wohlgefallen Gottes über diesem Glauben Jesu Christi stand. Ich werde ihm von dem verborgenen Manna geben. Wäre das nicht ein Anreiz, meine lieben Brüder und Schwestern, diese Belohnung zu empfangen, indem wir hier uns als Überwinder bewähren? Dass der Herr das ganz persönlich meinte, von dem Essen des verborgenen Manna, wird durch das zweite Zeichen deutlich: Ich werde ihm einen weißen Stein geben, der Beweis seiner Anerkennung, dass wir auf seiner Seite gestanden haben, hier in dieser Welt, und uns bewährt haben, indem wir für ihn da waren. Einen weißen Stein, einen glänzenden Stein nach der Sitte der damaligen Zeit. Und dieser Stein ist ganz persönlich, der ist nicht übertragbar, so würden wir heute sagen. Denn auf diesem Stein steht ein Name, der Name des Überwinders, der ihn nun von Seiten des Herrn empfängt. Nicht der alte, sondern einen neuen Namen. Es lohnt sich schon, meine Lieben, auch unter Verhältnissen, wie sie in Pergamus sich eingespielt hatten und ihre Verführungskunst unter Beweis stellten. Es lohnt sich schon, mit unseren Ohren zu hören, jeder Einzelne für sich. Das kann man nicht auf eine gesamte Versammlung übertragen. Nur auf den Überwinder. Es bedeutet geistliche Kraft. Das, was der Herr bei uns zu beanstanden hat, und das haben wir sehr wohl zu prüfen, und wir können es anhand dieser 7 Schreiben bei uns selber feststellen. Das zu überwinden. Und was für ein Augenblick wird es sein, ihr lieben Brüder und Schwestern, wenn wir droben ankommen, dass er uns den weißen Stein gibt. Auf dem Stein steht dein neuer Name, der Name eines Überwinders, ausgezeichnet wirst du von unserem Herrn vor allen anderen. Und du hast dann Gemeinschaft mit ihm als dem, der einmal wie wir jetzt in einer Welt der Versuchung und der Verführung gelebt haben. Du hast an meinem Namen festgehalten. Und ich gebe dir mit dem weißen Stein das Zeugnis deiner Bewährung und deinen neuen Namen. Wenn wir jetzt zum nächsten Brief gehen, der sich an Thyatira wendet, so haben wir gelesen in Vers 18, dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deiner letzten Werke mehr sind als der ersten. Ich denke, aus diesen Worten des Herrn Jesu spricht Anerkennung. Er weiß, wo Pergamus wohnt, und er beobachtet auch die Gläubigen in der Stadt Thyatira. Und er stellt dort eine eifrige Tätigkeit fest, die uneingeschränkt von ihm anerkannt wird. Nicht wie in Ephesus, in der ebenfalls Tätigkeit vorgefunden wurde, aber die Motive zur Tätigkeit in Ephesus, die basierten auf einer anderen Grundlage. Die hatten praktisch nichts mehr mit dem Herrn Jesus zu tun, denn sie hatten ihre erste Liebe verlassen. Hier wird die Liebe erwähnt, neben den Werken und dem Glauben und dem Dienst. Wahrscheinlich ist darunter ein spezieller diakonischer Dienst zu verstehen. Und das Ausharren. Und sie hatten in diesen Werken der Liebe, des Glaubens, des Ausharrens zugenommen. Ein durchaus positives Anerkenntnis des Herrn. Wenn wir den weiteren Inhalt, wie auch den von Pergamus, dann lesen, dann erstaunt es uns, dass unter solchen deprimierenden, schrecklichen Verhältnissen in Thyatira sich Gläubige befanden, die in echter Hingabe für den Herrn tätig waren. Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Jezabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt. Fast alles in der Offenbarung hat symbolische Bedeutung. Wenn es sich auch, wie bei Götzendienst und Hurerei, nicht nur geistliche Werte oder Unwerte zum Ausdruck bringen lassen, sondern echter Götzendienst, echte Hurerei, so haben wir auch hier mit der Feststellung des Herrn, dass in der Versammlung Thyatira diese Frau geduldet wurde, bezeichnende Dinge charakterisiert. Jezabel heißt sie, sagt der Herr. Und sie erinnert an die Frau Ahabs, des Königs des 10-Stämme-Reiches, im 2. Königsbuch. Das war eine Heidin nach jüdischen Begriffen, eine Baalstochter ihrer religiösen Herkunft nach. Und unter ihrem Mann Ahab hat sie schlimm gewütet. Propheten Gottes mussten sich verstecken und ihre eigenen Priester, die Baalspriester, nahmen zu und bekamen gut einträgliche Posten im Baals Gottesdienst. Das alles war ihre Leistung. Damit trat sie hervor. Damit beherrschte sie sogar ihren Mann. Diese Frau hieß Isabel oder Jezabel. Es ist interessant, wenn wir den Namen einmal verdeutschen wollen. Man kann ihn übersetzen, die reine, unbefleckte. Man kann ihn auch übersetzen, keine Wohnung. Man kann ihn auch übersetzen, Lärm im Haus. Ob die Frau in Thyatira tatsächlich so hieß, aber ihr Charakter ist damit scharf umrissen. Sie gibt sich selbst als eine Prophetin aus. Aber sie hat eine Lehre, die das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Und der Herr sagt zu diesen Leuten, zu seiner Versammlung in Thyatira: Diese Frau, nein, hier steht ganz bewusst, auch in der revidierten Übersetzung, die sich ja zur Aufgabe gemacht hat, einige Korrekturen in Bezug auf manche Namen durchzuführen. Hier steht auch in der revidierten Elberfelder Übersetzung nicht Frau, sondern Weib. Und Weib in seiner übelsten Bedeutung. Das sollten wir beachten, meine Lieben. Das Wort Weib in seiner übelsten Bedeutung. Und sie wurde geduldet in der Versammlung in Thyatira. Pergamus wurde gesagt, du hast solche wenige, die an der Lehre Biliams festhalten, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Hier wird gesagt, du duldest dieses Weib. Und dann wird sie charakterisiert in ihrer Lehre, achten wir darauf. Sie ging klug vor, sie ging überzeugend vor, sie fand für ihre Lehre nicht nur Anhänger, sondern sie bot sich selber als das an, was jeder Mensch von seiner Natur aus sucht. Sie gab sich selber preis und stellte das als Lehre einer Prophetin auf, und das duldete man. Wenn viele sagen, dass das Sendschreiben an Thyatira die Einführung des Papsttums bedeutete und damit auch die Einführung der Marienverehrung, dann ist das durchaus zu beachten. Denn die Maria, die seitdem im Papsttum als die Mutter Gottes hingestellt wird, ist praktisch nicht die Maria, die Mutter des Herrn, sondern ist praktisch eine, die da lehrt, mit ihr Hurerei zu treiben und ihre Götzenopfer zu essen. Du brauchst heute nur einmal den Heiligen Vater in Rom zu studieren, mit welch einer intensiven Anbetung er dieser Frau huldigt. Und wenn wir die Jahrhunderte zurückgehen, dann kann man das nicht Verehrung nennen. Verehrung, wie sie sagen, der Mutter Gottes, sondern die Verehrung des Weibes. Und nichts anderes versteckt sich bis heute dahinter. Und meine Lieben, können wir nicht sagen, ein Glück, dass wir keine Katholiken sind. Wir haben selbst heute das Hervortreten des Weibischen, der Anspruch des Weibischen selbst in der Versammlung Gottes, im christlichen Zeugnis heute. Gott ist nicht Vater, sondern Mutter, wenn es ihn überhaupt gibt. Und das Weibische und Weibliche ist heute zu hören und meldet sich zur Sprache. Mit der Tendenz, sich notfalls auch im Hinblick auf irgendwelche religiösen Dinge preiszugeben. Ich denke, ihr kennt alles das, was ich heute im sogenannten Christentum oder besser gesagt in der Christenheit tut. Und auch da können wir nicht sagen, ein Glück, dass wir davon verschont bleiben. Und auch da können wir nicht sagen, ein Glück, dass wir davon verschont bleiben. Wie viele Christinnen, ich möchte noch behaupten, dem Namen nach, drängen sich nach vorne, um gehört zu werden, haben eine Prophetie, haben eine Verkündigung, die sich selbst anbietet, die gehört werden will, und wehe alle denen, die sich dem entgegensetzen. Das sind alles Dinge, die auch heute in die Versammlungen der Gotteskinder hineinspielen, hineinspülen vielleicht nur. Was ist das für eine Wesensart, wenn mir eine Schwester sagt, in der Versammlung kann ich ja nicht reden, die nur da glücklich ist, wo sie das Wort führen kann. Und ich spreche ihr nicht die Gotteskindschaft ab, aber hier wird etwas von ihrem Wesen deutlich. Und manchmal fürchte ich, ihr lieben Brüder und Schwestern, dass an einigen Stellen in unseren Versammlungen das sehr wohl gehört wird und geduldet wird. Hier nach unserem Text hat diese Frau eine solche Überzeugungskraft durch ihre Belehrung, weil sie den Anspruch erhebt, Prophetin zu sein. Und es sind viele, sagt der Herr, meiner Knechte, die ihr gehorsam geworden sind. Und hier haben wir wieder diese beiden Dinge vor uns stehen. Die Hingabe in der Hurerei, die Hingabe, Götzenopfer zu essen. Wohin führt das? So müssen wir uns ernstlich fragen. Wenn solche Elemente, die durch dieses Weib gekennzeichnet werden von unserem Herrn, wenn diese Lehrsätze bei uns geduldet werden. Der Herr macht sehr wohl deutlich, dass er sich das nicht gefallen lässt. Und er lässt hier ja durchklingen, dass diese Frau bereits von ihm zur Buße ermahnt worden ist, und er stellt fest, sie will nicht Buße tun. Und deswegen sagt er, ich werfe sie auf ein Bett. Und dieses Wort bedeutet nicht das Hurenbett, sondern das Krankenbett. Wir haben es also in Thyatira nicht mit geistlichen Werten zu tun, sondern, wie das aus diesem Text unmittelbar uns anspricht, mit effektiver Preisgabe, mit effektiver Hurerei, mit effektivem Götzenopferessen. Wir mögen das geistlich deuten. Es bleibt uns überlassen. Gewiss sind Tendenzen auf diesem Gebiet auch als Lehre unterwegs. Aber damals war es effektiv so. Und der Herr griff ein. Nicht ohne diese Frau persönlich zur Buße gerufen zu haben. Sie hatte Zeit, aber sie wollte nicht. Und deswegen würde sie krank werden, bettlägerig krank. Und die, die mit ihr ihr Spiel getrieben hatten, die ihre Lehre angenommen, ihr gefolgt waren, als ihrer leiblichen und geistigen und geistlichen Führerin, die würden in große Drangsal kommen. Und in der Versammlung befanden sich schon in Thyatira Kinder von ihr. Auch das ist ein bezeichnender Ausdruck. Ein Ausdruck, der im scharfen Gegensatz steht zu solchen, die aus Gott geboren sind. Der Herr wollte Gericht über sie üben, und zwar ein sichtbares Gericht, dass alle Versammlung einen Schrecken bekommen sollten. Das Bild ist nicht schön, ich weiß es, ihr lieben Geschwister. Aber der Herr hat es uns so mitgeteilt, damit wir hören und damit wir melken, was der Geist uns sagen will. Und ich möchte tatsächlich unsere Aufmerksamkeit auf Bestrebungen richten, die vom Herrn und seinem Geiste gestellte Ordnung, dass die Frau in der Versammlung zu schweigen hat und nicht lehren soll. Diese Bemühungen des Geistes Gottes wachsam durchzudrücken und allem, was sich dagegen stemmt, ein solches Verhalten zu verbieten. Wenn wir das dulden, wie Thyatira es duldete, dann geht's den Bach herunter, wie man sagt. Dürfen wir außerdem noch etwas, was heutzutage an der Öffentlichkeit deutlich wird, mit dem Krankwerden dieser falschen Prophetin und ihrer Irrlehre auch darin erkennen, dass auf einmal tatsächlich Hurerei im leiblichen Sinne gewertet und gesehen Krankheitsfolgen zutage treten lässt? Ich denke, dass das Sendschreiben an Thyatira eine außerordentliche Warnung ist. Der Dienst in der Versammlung ist den gläubigen Männern übertragen. Sie sind durch diesen Dienst unter der Leitung Heiligen Geistes angehalten, Aussprüche Gottes zu tun. Ihr Dienst hat in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes zu erfolgen, und sie sind damit Mund Gottes an die Versammlung. Die Brüder haben heilige Hände aufzuheben, um durch ihr öffentliches Gebet in den Versammlungen Mund der Versammelten zu Gott zu sein. Und die Frau kann es nicht sein. Es sei denn, sie würde diese Regeln des Hauses Gottes einfach beiseite stellen und ihr eigenes Ich in den Vordergrund bringen. Das alles versteckt sich für uns heute in dem Sendschreiben an Thyatira. Aber noch eins, bevor ich schließe. Sie haben es mit dem zu tun, der Herz und Nieren erforscht. Sie haben es mit dem zu tun, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Und sie haben es mit dem zu tun, der sich hier zum ersten Mal in der Anrede als der Sohn Gottes vorstellt. Nicht der Sohn der Maria, noch viel weniger der Sohn einer falschen Prophetin. Wir müssen schon sagen, Herr, wie scharf siehst du doch durch. Damals sind das echte örtliche Zustände gewesen in Thyatira. Aber er hat diese Versammlung zu einem Beispiel auserwählt, um uns, die wir am Ende dieser Tage des Christentums leben, zu zeigen, wohin es kommen muss, wenn wir nicht das befolgen, was er, der Sohn Gottes, uns sagt. Er erforscht Herzen und Nieren. Und jeder bekommt das, was er verdient hat. Sowohl die falsche Prophetin, als auch ihre Anhänger, als auch das, was sie geboren hat. Und das sind nicht aus Gott geborene, sondern ihre Kinder. Und welch eine Unmasse dieser Kinder finden wir heute im christlichen Bereich. Sie haben nicht das Wesen der Wiedergeburt, sie haben das Wesen von unten, das Wesen einer falschen Prophetin. Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben. Und jetzt kommt etwas sehr Bezeichnendes. Und von denen sagte man, die also nicht dieser Hure anhingen, sie hätten die Tiefen des Satans nicht gekannt. Wir würden sagen, ein Glück. Und tatsächlich ist es so. Wenn man uns der Rückständigkeit beschuldigt, indem wir uns nach den Regeln, nach den Grundsätzen des Wortes Gottes und der Versammlung richten wollen, dann soll uns das nicht in irgendeiner Weise stören. Wir haben die Tiefen Gottes zu erkennen. Das ist unsere Aufgabe und mit der werden wir nicht fertig. Wir brauchen nicht die Tiefen des Satans zu kennen. Und darf ich das sagen? Man kann heute nur tief enttäuscht sein, wenn manche der Evangelisten eifrig dabei sind, die Tiefen des Satans aufzudecken. Kommt nichts mehr raus. Denen sage ich, doch was ihr habt, ich will euch nicht weiter belasten, sagt der Herr, indem er die ganze Gefährlichkeit ihrer Situation in Rechnung stellt. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Bis ich komme. Und Brüder und Schwestern, wir brauchen noch Geduld, denn der ist noch nicht gekommen. Wir haben diesen Dingen nicht nur Rechnung zu tragen, sondern sie sollen uns warnen, so etwas nicht bei uns zu dulden. Aber jetzt kommt etwas sehr Bezeichnendes. Gläubige, die in solchen Verhältnissen leben, kommen in der Erkenntnis des Herrn kaum weiter. Und der Herr sagt, ich will keine weitere Last auf euch legen, aber was ihr habt, haltet fest. Sollen wir dem Herrn danken, dass er uns heute noch Einblick gibt in sein Wesen, in das Wesen unseres Gottes und Vaters, dass er uns Einblick gibt in das Geheimnis des Christus und seine Versammlung. Was finden wir bei anderen Gotteskindern, die sich in solchen Verhältnissen befinden, wie sie hier beschrieben werden? Einer entsetzlichen Verirrung, einer Umkehrung aller menschlichen und natürlichen Verhältnisse, die in solchen Verhältnissen leben, dann leidet auch die Erkenntnis Jesu Christi Mangel. Und sie sind tatsächlich vom Herrn gemahnt, das, was sie noch haben, festzuhalten, bis er kommt. Der Herr gibt ihnen auch eine Verheißung, die außerordentlich sonderbar ist. Verzeiht mir diesen Ausdruck. Wir haben immer gedacht, dass unsere Verheißungen als Versammlung, als Gotteskinder droben sind, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Jawohl. Aber der Anspruch Isabels und der Anspruch und die Hoffnung, die sie hatte, die sie lehrte, war Macht auf dieser Erde. Und die kann ihr nicht übertragen werden. Die wird denen übertragen, die Überwinder sind über dieses Weib, über diese Dinge, die auch heute im Umlauf und im Angriff sind. Die Weltherrschaft der Christenheit ist das große Bestreben heutzutage. Und ich brauche bloß das Stichwort ACK oder Ökumene zu nennen, um das zu umreißen. Der Herr sagt hier, die gebe ich nicht in diese Hände, die gebe ich in die Hände derer, die den Zustand von Thyatira überwinden. Sie haben zu regieren, mitzuregieren, so wie es mir von meinem Vater aufgetragen ist. Ein ernstes Thema, meine Lieben. Und eigentlich schmerzt es in das Herz hinein. Deswegen war es für mich ein Aufatmen, als ich gestern Abend, und ich denke, euch ist das auch so ergangen, das Herz des Herrn etwas zeigen durfte in seiner Anerkennung. Du hast meinen Namen nicht an meinem Namen festgehalten und du hast meinen Glauben nicht verleugnet. Wir sollten uns vom Herrn diese Überwindungskraft, aber auch das Erkennen all der Gefahren schenken lassen, damit wir zu den Überwindern gehören.